Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Schön, dass du dabei bist. Hier präsentiert Basti dir entspannte, ungeschnittene Interviews mit interessanten Menschen, die ihm auf seinem Weg begegnen. So vielfältig und unterschiedlich wie sein Leben als Moderator. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Basti, mit wem bist du denn heute auf dem Weg?
Lieselotte Lübcke, die super kreativ unterwegs ist mit Abenteuerkabarett. Was da genau hintersteckt, da können wir auch persönlich drüber sprechen. Hi, Liese.
Hi, na?
Das Lotte habe ich jetzt direkt weggelassen. Wie fühlst du dich damit?
Ich war kurz irritiert. Nee, wir haben ja drüber gesprochen, das ist okay.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam auf Entfernung auf dem Weg sind, hier über unsere Skype-Session. Wo spreche ich gerade mit dir?
In Holtensen, auf dem Dorf. Ich bin bei meiner Mutter wegen Corona. Und wir haben genügend Sicherheitsabstand. Wo bist du? Ich glaube, wie viele Kilometer liegen jetzt zwischen uns? Ziemlich viele.
Da liegen einige zwischen. Genau, ich bin im Rheinland, in Brühl. Genau, die Zahl habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Sag gerade nochmal eine nächstgrößere Stadt, die man bei dir in den...
Hannover.
Ah, okay.
Genau.
Ja, du hast gerade schon.
Also wir können uns nichts mit nichts infizieren, das ist schon mal schön. Auch wenn ich jetzt lieber da wäre, persönlich ist es immer schöner.
Doch, wir können uns oder du kannst uns infizieren mit deiner Kunst.
Ja, infizieren ist in dem Zusammenhang vielleicht gerade ein gruseliges Wort, gell? Inspirieren finde ich ganz gut.
Darauf können wir uns verständigen. Und lass uns zum Start gerade mal klären, woher wir uns kennen. Ich war jetzt schon so weit und wollte den Steckbrief nehmen, aber den machen wir danach. Ich habe nochmal nachgeforscht und gesehen, dass wir am 24. Januar 2017 uns für einen gewissen Zeitraum eine Bühne geteilt haben.
Echt, ist das?
Theatersaal 1.
Ist das so lang schon her?
Ist es.
17. Wahnsinn. Ja, in Freiburg, Kulturbörse Freiburg, mein erster Live-Auftritt in Freiburg. Und ich war so krank. Ich war total erkältet, die Stimme war quasi weg. Und du hast mich das gerettet, weil du das so unfassbar schön anmoderiert hast, dass am Ende, woher auch immer, die Stimme zurück war und die Menschen das kaum gemerkt haben, weil du das, so wie du es gemacht hast, so gedreht hast, dass keiner, also ich hätte es halt so gemacht, ja, ich bin so krank, meine Stimme ist weg, und alle hätten die ganze Zeit nur drauf geachtet, ihre Stimme ist weg, und du hast das so schön gedreht, dass da keiner drauf geachtet hat und das ein unfassbar rührender Auftritt war. Ja, das war schön.
Wow. Ja, danke fürs nochmal zurückmelden. Wir haben uns auch da ja im Vorfeld ausgetauscht, deswegen hatte ich diese Kenntnis, dass es dir nicht so gut geht. Und ich meine, dann haben wir das so im Austausch vorher auch vereinbart, ne? Dass es Sinn macht, da nicht unbedingt den Fokus drauf zu legen, sondern eben den Fokus auf deine Kunst zu legen. Und das hast du dann auch ganz wundervoll auf die Bühne gebracht.
Ja, ohne dich hätte ich das nicht geschafft.
Oh Mensch, das tut auch jetzt in dieser Phase gerade wirklich sehr gut, in der ich ja auch mit dem Podcast im Rahmen meiner Möglichkeiten die Kunst- und Kulturszene gerne weiter unterstütze, indem wir jetzt eben deinen Weg hier gemeinsam mal abschreiten und über deine Kunst sprechen. Freue ich mich sehr drüber und danke nochmal für diese wertschätzenden Worte. Dann greife ich mir gerade hier deinen Steckbrief, den wir gemeinsam jetzt auf die Entfernung ausfüllen. Bei Beruf habe ich jetzt schon mal hingeschrieben, Abenteuerkabarettistin.
Wieso lachst du da? Ich finde, das ist eine total gute Berufsbezeichnung.
Finde ich auch. Doch, jetzt je häufiger ich mir das so durchlese und auch deine Reaktion mitbekomme, finde ich das auch.
Ist geil, ne? Ich finde die Vorstellung auch ziemlich cool, dass es auf irgendwelchen Steuerbescheiden steht. Was machst du beruflich? Ich bin Abenteuerkabarettistin. Ja.
Was da genau hintersteckt, das erklären wir natürlich noch auf. Jetzt der nächste Punkt in diesem Steckbrief. Erste Aktion am Morgen bei dir.
Meine erste Aktion am Morgen? Aufwachen. Ja, da kommt der Kabarettist dann durch. Ich weiß es gar nicht, meine erste Aktion am Morgen. Ich habe gar keine Rituale tatsächlich. Aufstehen, duschen und dann geht der Tag los.
Wobei ich das gerade sehr feier, auch zu sagen, mein erstes Ritual am Morgen ist aufwachen. Lass uns das so stehen.
Es ist nicht selbstverständlich. Ich habe ein Lied drüber geschrieben. Es heißt Wach und es geht darum, nicht schlafen zu können. Und dementsprechend ist Aufwachen gar nicht so selbstverständlich, wenn ich von der Sicht drüber rede. Also wenn ich geschlafen habe, aufwachen.
Okay. Nächster Punkt, ich kann richtig gut.
Fliegen. Oh Gott, klingt voll irre, aber ist tatsächlich so, kommt mir als erstes in den Sinn. Das heißt ja immer, was als
Seit
erstes
wann?
Aus einem rauskommt, ist wahr. ja, Gleitschirmfliegen habe ich angefangen vor, warte, jetzt muss ich nachdenken, 2 Jahren? Oh Gott, in diesem Sommer ist 2 Jahre her. Ja, und habe da kontinuierlich trainiert und meine Lizenz jetzt im Januar fertig gekriegt. Bin wann immer ich kann unterwegs, jetzt natürlich gerade nicht, aber viel unterwegs mit dem Schirm in verschiedenen Ländern und ja, ich kann ziemlich gut Gleitschirm fliegen, würde ich sagen. Für die Verhältnisse eines Anfängers, aber ja.
Passt so, ist damit gut ausgefüllt. Das mache ich heimlich.
Oh Gott. Vieles, worüber ich nicht so gern sprechen würde. Was mache ich denn heimlich?
Man muss ja da eigentlich ergänzen, bisher, ne? Weil in dem Moment, wenn du es mir erzählst.
Richtig, aber mir fällt auch tatsächlich gar nichts ein. Ich bin eher so ein Mensch, der über alles immer mit jedem gleich spricht. Das ist manchmal auch nicht so von Vorteil, aber daher gibt es auch relativ wenig, was die Menschen, die mit mir zu tun haben, nicht über mich wissen. Dementsprechend gibt es eigentlich nicht so viel, was ich heimlich tue. Ja. Mhm.
Ich meine, jetzt ist ja auch die Chance da, dass jemand zuhört, der dich noch nicht so persönlich kennt. Vielleicht gibt es da ja noch so einen Mittelweg oder so ein Mittelding, wo du sagen könntest, oh ja, das kann ich hier jetzt schon mal an der Stelle reinschreiben.
Ich glaube, ich würde tatsächlich über Umwege auf die Frage antworten, weil mir so durch den Kopf ging, was viele Menschen ja eher heimlich tun und gerade in der heutigen Zeit, ist ja weinen. Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich auch auf dem Weg im Bus oder Bahn emotional werde, aus was für Gründen auch immer. Und dann auch oft denke, ist das jetzt angebracht, wenn ich hier jetzt weine, sind ja Leute drumherum und es ist mir inzwischen kackegal. Also auch auf der Bühne, viele Kollegen sagen, du kannst auf der Bühne nicht komplett du sein, es geht nicht und alles zeigen, das ist zu privat und ich bin das komplette Gegenteil. Auf der Bühne passiert, was auf der Bühne passiert und wenn ich da weine, weine ich da auch und das wäre so auch meine kleine Botschaft am Rande, also die Emotionen zu zeigen, was immer sie sind und dann einfach dazu zu stehen, also Heimlichkeiten gibt es da eigentlich kaum, tatsächlich.
Danke fürs Teilen dieser eigentlich gar nicht Heimlichkeiten und für deine Ehrlichkeit schon an der Stelle. Auf was ich echt verzichten könnte?
Oh Gott, ja, auf die aktuelle Phase, die wir gerade durchleben und dann denke ich wieder, es ist eine Riesenchance für uns alle. Aber ja, ich merke doch, durch die aktuelle Situation mit Corona, wie wertvoll meine Freiheit für mich ist. Und so gesehen, worauf ich echt verzichten könnte, ist auch in Zukunft in welcher Form auch immer eingeschränkt zu sein in meiner Freiheit, sowohl mental als auch räumlich, physisch, ja.
Kommt bei mir an und kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Was ich unbedingt noch lernen möchte, ist der finale Punkt im Steckbrief.
Erster Impuls, Geduld. Passt auch zu dem Punkt davor. Also ich würde sehr gerne noch geduldiger auch mit mir selber sein. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr viel von sich verlangt, sehr schnell auch viel von sich verlangt und gerne bitte alles sofort, am besten gestern fertig hat oder schon weiß. Und das geht halt nicht mit allem. Und die Geduld, in vielen Lebensbereichen würde mir, glaube ich, echt gut tun. Und das würde ich gerne noch lernen, da einfach achtsamer mit mir zu sein.
Haben wir jetzt auf der Tonspur, ja? Danke.
Scheiße. Jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, gell? Jetzt, wenn ich mir das selber anhöre, weiß ich, ja, ah ja, schöner. Alles klar. In 3 Jahren, du kannst mich dann in 3 Jahren nochmal abfragen, ob es funktioniert hat. Schauen wir mal.
Ja, ich bin ja gerne dann auch auf lange Sicht mit auf dem Weg und mit dir ja jetzt auch schon einige Jahre, wie wir eben festgestellt haben. Natürlich ist das immer mal in unterschiedlicher Intensität, wie so der Kontakt da ist und was man mitbekommt. Und sehr intensiv war es eben auf der Kulturbörse 2017. Jetzt habe ich auch nochmal genau hingeschaut in Vorbereitung auf unser Gespräch heute und da schließt sich jetzt auch für mich so etwas der Kreis, weil ich mit dir auch sehr gerne sprechen möchte über die internationale Kulturbörse Freiburg 2020. Noch gar nicht so lange her, denn da gab es für dich wieder einen Live-Auftritt und
du warst nicht da. Es war wirklich anders deswegen auch. Ui. Tatsächlich, muss man sagen, ja. also auch schön. Ich möchte dem Menschen, der moderiert hat, muss ich gestehen, leider seinen Namen vergessen, aber ich möchte dem nicht seine Kompetenz in Abrede stellen. Es war super, der hat das toll gemacht, aber es war halt ganz anders als mit dir damals. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Guck, da schlägt die Ungeduld wieder durch. Du hattest eine Frage stellen wollen zu dem Thema.
Ich nehme meinen eigenen roten Faden wieder auf. Denn ich habe bei dir auf der Website auch dazu gelesen, übrigens www. um es mal in der kompletten Ausführlichkeit zu machen, lieselottelübke.de. Werde ich immer mal wieder zwischendurch auch hier droppen. Also guck da auch gerne vorbei jetzt als Hörerin, als Hörer dieses Podcasts. Da ist zu lesen, dass das wohl ein besonderer Moment war, als du davon erfahren hast, dass du auch dieses Jahr wieder live auftreten wirst bei der Internationalen Kulturbörse Freiburg. Nimm uns mal bitte mit in den Moment, als du das erfahren hast.
Es war deswegen total surreal, weil, und ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht vor, ich auf dem Weg war zu einem Klinikkonzert. Und zwar bin ich damals 2008, 2009 nach dem Abitur in eine psychosomatische Klinik in Bad Kissingen gegangen aufgrund von Depressionen. War da 3 Monate und nach diesen 3 Monaten war ich also quasi auf den Weg gebracht, Kabarett zu machen. Die ganze Geschichte dauert jetzt zu lang, aber das war mit der Auslöser, warum ich auf die Bühne gegangen bin und von da aus ging's los. Und Jahre später, ich war 2014 nochmal da für einen Monat, auch wieder wegen Depressionen. Und dann ging es weiter, also es ging mir immer besser. Und irgendwann kam dann die Idee, weil das, was ich auf der Bühne mache, auch immer intimer wurde und immer persönlicher und berührender und eben auch ein Lied über Depressionen entstand, da in dieser Klinik Konzerte zu spielen. Die haben sofort Ja gesagt und ich spiele da eben jetzt in unregelmäßigen Abständen vor den Menschen, die selbst auch noch auf dem Weg dahin sind, zu finden, was sie denn machen wollen und können, sobald sie aus der Klinik raus sind. Also es ist sehr inspirierend für alle Beteiligten. Und ich war gerade in dem Moment, als die Zusage für Freiburg kam, eben wieder auf dem Weg zu einem solchen Konzert und hatte damit schon nicht mehr gerechnet, weil eigentlich war klar, ich stehe auf der Warteliste und Kollegen hatten gesagt, ach, auf der Warteliste stehen 100 Leute, vergiss es, du kriegst keinen Live-Auftritt mehr. Ja, und auf dem Weg nach Bad Kissingen kam dann doch noch die Zusage und ich habe einen Jubelschrei mitten im Zug ausgestoßen. Die Leute, die neben mir standen, haben geguckt, als wäre ich bescheuert. Es war auch in dem Moment war mir das egal, weil ich einfach so glücklich und dankbar war, doch noch diesen Live-Auftritt bekommen zu haben.
Und um das gerade dir zurückzuspielen, du hast damit auf gar keinen Fall vorgegriffen, weil das ist ja auch ein Gespräch, was sich entwickelt. Und ich weiß so einige Dinge, die wir natürlich hier behandeln oder die ich gerne mit dir besprechen möchte. Auch dieser Punkt, ja, darüber haben wir uns im Vorfeld schon mal ausgetauscht, ohne dass ich jetzt wirklich Details dazu weiß, macht aber Sinn, dass du es an der Stelle schon mal anbringst und da kommen wir dann auch zu dieser Phase. Danke für dieses ehrliche Teilen an der Stelle. Und es gibt übrigens die Verbindung, dass der Freund meiner jüngeren Schwester aus Bad Kissingen kommt.
Ach, ja. Witzig, siehst du?
Das fällt mir gerade noch ein.
Es gibt keine Zufälle.
Das ist echt.
Es ist wirklich absurd, weil seit ich dort bin mit meiner Arbeit und eben nicht als Patient mehr, ich überall Menschen treffe, die, wenn man irgendwie auf das Thema kommt und ich davon erzähle, immer irgendwie wen kennen oder haben, der da auch schon war oder da Verbindungen hin hat. Das ist echt spannend.
Ja, ich merke auch gerade, wir haben jetzt so unterschiedliche Elemente, wo wir auf jeden Fall gerade tiefer eintauchen können. Wenn wir jetzt in Freiburg uns gerade nochmal kurz festsetzen und dort an diesem Punkt bleiben und nochmal den Hörern deutlich machen, warum das so wichtig ist oder warum das so besonders ist, einen Live-Auftritt zu haben in Freiburg. Sag doch nochmal gerade bitte aus deiner Sicht, was ist das da für eine, ich nenne es jetzt mal Gemengelage, wer kommt da alles zusammen in Freiburg?
Freiburg ist ja die internationale Kulturbörse für sämtliche Agenturen, Veranstalter und Künstler deutschlandweit und ich glaube auch aus der Schweiz meines Wissens. Das heißt, die ganze Szene kommt zusammen, die Agenturen stellen ihre Künstler an Ständen aus und wenn man Glück hat, eine Handvoll bekommt eben einen Live-Auftritt. Und das ist besonders wertvoll, weil man dann sich live vor Publikum, also vor dem Veranstalterpublikum zeigen kann, die dann im besten Fall sagen, das ist ja geil, die buchen wir sofort und im schlimmsten Fall sagen, boah, war das kacke, das lassen wir lieber gleich und dann kommt auch keiner zum Stand. Das ist Gott sei Dank in beiden Malen mir nicht passiert. Aber ja, also es ist eine Börse, auf der man sehr hoch steigen oder sehr tief fallen kann, je nachdem, wie man da eben ja, sich verhält, auftritt, da ist, so. Genau, und es ist eben dazu da, Kontakte zu knüpfen.
Und es wird ja schon deutlich, dass das ein wichtiger Auftritt dann ist. Wie bist du in diesem Fall, in diesem Jahr dann an die Vorbereitung dieses Kurzauftrittes herangegangen?
Ja, so wie es sich tatsächlich wahrscheinlich auch aus meiner Ungeduld heraus seit Jahren irgendwie so durch mein Leben zieht, ich bereite mich auf gar nichts jemals irgendwie vor. Das ist tatsächlich so, es ist voll absurd, aber es funktioniert. Denn dadurch habe ich viel mehr Flexibilität in dem Moment selbst. Und ich wusste bis 5 Minuten vor dem Auftritt nicht, was ich spiele. Ich hatte ein Bauchgefühl, ich hatte mir 3 Sachen ausgesucht, die ich wollte. Es war ein Text, ein sehr melancholisches Lied und zum Abschluss so ein Evergreen, der quasi, obwohl ich das Programm erst seit einem Jahr spiele, schon so der Evergreen ist aus dem Programm. Und ich hatte viele Diskussionen mit verschiedenen Menschen, natürlich auch mit meinem Agenten, was ich denn machen soll. Und lieber keinen Text und lieber nichts Trauriges, lieber nur lustig. Und ich hatte aber ein Bauchgefühl. Und das bestätigte sich dann im Kontakt mit vielen Veranstaltern auf der Kulturbörse im Vorfeld, die eben alle auch sagten, ey, zeig, was dein Steckenpferd ist. Und das ist eben die Melancholie und das ist eben das tiefgründige, nachdenkliche, weltbewegende quasi, in Anführungsstrichen. Und das habe ich dann spontan gemacht. Und genau das war dann auch richtig so.
Ah.
Also die Vorbereitung war mal wieder, mich nicht vorzubereiten, auf mein Bauchgefühl zu verlassen und in den Austausch mit Menschen zu gehen.
Und da sind wir auch direkt bei deinem Abenteuerkabarett. Das klang ja jetzt auch gerade schon so durch. Was steckt da genau hinter? Wie definierst du dieses Abenteuerkabarett, was man dann erlebt, wenn man einen Auftritt von dir genießen darf?
Was meinst du mit definieren?
Also was ist Abenteuerkabarett?
Das ist eine ganz gute Frage. Das weiß ich ehrlicherweise selbst nicht ganz so genau.
Okay.
Ich habe das irgendwann, also das ist ja so, du hast ja, wenn du ein Programm hast als Künstler, musst du dich ja festlegen, welche Sparte du bedienst. Du bist halt entweder Comedian oder Kabarettist oder Musiker. Und Comedian ist klar, du bist lustig, Kabarettist ist irgendwie klar, du bist ein bisschen politisch. Und ich habe irgendwann gesagt, gut, ich bin Klavierkabarettistin, weil ich halt überwiegend am Klavier sitze. Das trifft's aber irgendwie nicht.
Mhm.
Und dann war halt irgendwann die Frage, wie nenne ich denn das, was ich da mache, damit ich in keine Schublade mehr reingesteckt werde, weil ich eh in keine passe. Und dann war irgendwann halt eben auch durch das Fliegen, als ich das Fliegen anfing, dann war dieser Begriff geboren, Abenteuerkabarett. Weil da kann jetzt keiner hinterher mehr sagen, das war ja gar nicht lustig oder das war ja gar nicht politisch. Dann kann ich sagen, nee, war ja auch Abenteuerkabarett. So. Und es, ja, und es geht halt dann eben auch inzwischen natürlich auch hin und wieder ums Fliegen. Also ich habe 1, 2 kleine Geschichtchen auch, die ich erzähle, von meinen Flugreisen, also ganz abgefahrene Sachen, die mir so passieren. Oder eben grundsätzlich aus meinem Leben, was ich so erlebe, was ich als Abenteuer empfinde. Und ja, über das Leben halt, das Abenteuerleben, so wie ich es sehe.
Jetzt kann ich mir gerade vorstellen, dass die Hörerin der Hörer sich denkt oder denken, was ist denn da zum Beispiel beim Fliegen passiert? Also kannst du mal so einen Einblick geben in so eine Abenteuergeschichte?
Eine, jetzt wo du fragst, wird mir klar, bei dir habe ich auch noch nicht geschrieben, war, dass ich in der Schweiz, mir fällt gerade auf, das ergibt keinen Sinn, das zu erzählen, weil das zu weit führt. Guck, schlägt wieder durch, nicht vorbereitet zu sein. Ich erzähle die andere Geschichte. Es war tatsächlich so, dass ich in der Schweiz Ende letzten Jahres ein Konzert hatte, ganz spontan mit 2 Freunden, dauert zu lang zu erklären, woher ich die kenne, aber über einen Flugfreund habe ich sie kennengelernt, die Schwester des Flugfreundes plus Mann. Die machen auch Musik, wir haben uns irgendwann entschieden, wir machen was zusammen, meine Mutter war dabei und wir haben in der Schweiz ein kleines Konzert zusammengespielt. Und der Plan war, dann in der Nacht weiterzufahren, tiefer in die Schweiz rein, Richtung Glarus und da dann noch 2 Tage zu fliegen. Und dann in der Nacht noch sagte besagter Freund, es fliegt hier aber nicht, weil wir Föhn haben und eben nicht geflogen werden darf. Aber wir könnten nach Bassano fahren. Er hätte Freunde und die fliegen gerade in Bassano. Ich sag, Stefan, das ist ja schön, aber Bassano ist ja 500 Kilometer weit weg, ist dir schon klar. Sagt er, ja, aber da fliegt's. Und dann sind wir wirklich am nächsten Morgen um 5 klopfte der an der Tür und klopft und sagt, seid ihr wach? Wir sind, nein, es ist morgens um 5. Und dann sind wir wirklich von uns selbst überrascht einfach eingestiegen, losgefahren und sind 5 Stunden, 500 Kilometer nach Bassano gefahren, sind da 3 Tage geflogen, meine Mutter hat einen Tandemflug gemacht und dann, nach den 3 Tagen ging's dann wieder nach Hause. Also kann man mal machen. Aber es geht auch nur mit den Schweizern. Die Schweizer sind durchweg, also die ich kenne, sehr verrückt und machen solche Geschichten und ja, wir haben viel Spaß miteinander.
Danke für diese Geschichte. Und jetzt ist gerade auch deine Mutter mit aufgetaucht, die nach meinem Empfinden auch eine gute Rolle spielt, wenn es um dein aktuelles Programm geht. Warum musst du so lachen?
Weil meine Mutter irgendwie, die zieht sich wie ein roter Faden durch meine Programme durch. Sie taucht immer mal wieder auf. Ja, es gibt ja Menschen, die, wenn sie den Mund aufmachen, einfach dazu prädestiniert sind, Dinge zu sagen, die so unfassbar absurd sind, dass du darüber schreiben musst. Und in ihrem Fall tatsächlich, ich sprach ja vorhin von diesem jetzt schon Evergreen aus dem Programm, den sie geprägt hat. Und das Lied heißt Unterm Teppich meiner Mutter. Und es ist tatsächlich, es gibt eine wahre Geschichte dazu, die, zu der sie mich inspiriert hat. Und das Lied ist halt für mich das schönste Lied im Programm. Und ja, sie spielt deswegen immer wieder eine sehr große, auch inspirative Rolle tatsächlich.
Ich würde ja super gerne jetzt an der Stelle mal hier bei Auf dem Weg reinhören in diesen Evergreen.
An der Stelle könntest du es vielleicht tatsächlich einspielen.
Du kennst dieses Gefühl. Nein, ungewohnt ist es nicht. Das Leben zeigt energisch mit dem Finger auf dich. Dabei brüllt es laut vor Lachen und spuckt vor dir aus. Und die umstehende Menge spendet ihm dafür Applaus. So ist es immer dann, wenn's anders als von dir gedacht. Ganz offensichtlich Scherze nur auf deine Kosten macht. Was immer so auch schief gehen kann, mittendrin bist du. Und schaust bei allem Schönen immer bloß von außen zu. Und wenn du doch mal denkst, eigentlich geht es mir doch gut, zaubert dir die nächste Krise spielend aus dem Hut, so als wollte es dir sagen, mit einem Grinsen im Gesicht, jupp, alle anderen kriegen alles Glück der Welt, aber du nicht. Ist's mal wieder so, ruf ich oft meine Mutter an, weil das in ganz seltenen Fällen hier und da noch was retten kann. Und wenn's nur guter Zuspruch ist, das hilft ja manchmal auch, also mach ich auch in diesem Fall sofort davon Gebrauch. Und so sagt sie, liebe Liese, ich kann dich so gut verstehen, du bist damit nicht alleine, schau, auch ich hab ein Problem. Die mir grad entglittene Schublade gewann leider an Fahrt, und so hab ich nun ein nicht so schönes Loch im Laminat. Okay, das half jetzt nicht direkt und hat jetzt wirklich viel gebracht. Doch immerhin haben wir beide daraufhin sehr laut gelacht. Und wenigstens für ihr Problem war mir die Lösung sofort klar. Verschieb den Teppich leicht nach links. Und zack, das Loch ist nicht mehr da. Die Lösung aller Sorgen und Probleme ist geschaffen. Wir machen's ab sofort, wie's alle Leute machen. Ab heute werden Kummer, Ängste, Nöte, alles ohne Wert. Unter dem Teppich meiner Mutter gekehrt. Schon Beschwerden von Familie Hempel. Unter deren Sofa finden die jetzt kaum noch Krempel. Weil jeder, der sie kennt, wie ich denkt, wenn ich's auch verpackt, scheißegal. Unterm Teppich meiner Mutter ist noch Platz.
Diesen Evergreen von Liese, den habe ich heute beim Kochen gehört. Großartig. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt dabei und ja, war irgendwie auch sehr nah dran an dir und deiner Mutter dadurch, durch das Erzählen dieser Geschichte. Danke dafür.
Sehr gerne.
Und dann hat deine Mutter ja neben diesem Evergreen auch noch ihren Stempel deinem aktuellen Programm irgendwie mit aufgedrückt, weil ihr, ich beschreib's mal so, in einem Brainstorming wart für den Titel.
Ja.
Was war das für eine Situation?
Der Titel des aktuellen Programms passt auch wunderbar in die Zeit, wenn man es mit Humor nimmt, ist und wenn schon. Und wir haben zusammengesessen, ich hatte von der Agentur, von der damaligen, den Auftrag, überleg mal, wie der neue Titel sein könnte, und ich kam auf nichts, mir fiel nichts ein, was irgendwie cool war. Weil ich das auch wieder so blöd finde, weil man wieder ja so sich so festlegen muss. Und ich bin sehr neidisch auf den Titel eines Kollegen. Schmickler hat vor Jahren mal den Titel gehabt, oder ich weiß gar nicht, ob er den noch spielt, aber er hatte den Titel Ich weiß es doch auch nicht. Und das fand ich so mega gut. Und das war immer in meinem Hinterkopf. Und dann haben wir auf Basis dieser Idee oder Vorlage überlegt und überlegt und überlegt und überlegt und tausend Ideen gehabt, und die waren alle scheiße. Und irgendwann war ich echt wütend, hab gesagt, Mann, weil sie mit überlegt, und hab gesagt, sag doch mal irgendwas, was auch Sinn ergibt. Alles, was du sagst, ist irgendwie blöd und nichts davon gefällt mir. Und dann hat sie gesagt, ja, meine Güte, und wenn schon. Und dann mussten wir beide so ultra lachen, dass halt klar war, das ist der Titel des neuen Programms. Und als ich dann der Agentur davon erzählte, haben die auch gelacht, haben gesagt, ja, kennen wir, passt. Ja, und dann war klar, es wird so heißen. Und wenn schon.
An der Stelle mal ganz herzliche Grüße an deine Mutter.
Ja, liebe Grüße zurück. Sie sitzt ein paar Zimmer weiter gerade.
Okay. Und du hast gerade auch nochmal deine Agentur erwähnt. Jetzt für alle, die nicht in der Szene unterwegs sind, was für Aufgaben, was für Funktionen hat deine Agentur?
Ach Gott, die Agentur ist dafür da, die Arbeit zu machen, auf die man als Künstler keinen Bock hat. Ja, darum ist das aufgeteilt in Agentur und Künstler. Habe ich tatsächlich dadurch selber erfahren, dass ich ja von meiner geliebten Brigitte, bei der ich ja auch, ich glaube, 3 Jahre war, gewechselt habe, beziehungsweise wir uns voneinander getrennt haben, weil sie jetzt andere Aufgaben macht und sich über ihre Enkelchen freut. Mhm. Und genau, dann war für mich erstmal so ein Jahr Selbstarbeit angesagt. Also ich habe erstmal selber versucht zu telefonieren und Veranstalter ans Telefon zu kriegen und Verträge auszuhandeln. Und wenn du erstmal wen am Telefon hast, ist das auch super toll. Oder wenn du irgendwo spielst, wo die Leute sagen, komm wieder, weil es war so schön mit dir, ist das auch toll. Aber wenn du halt jemanden anrufst und 15 Mal hörst, der isst gerade Mittagessen, jetzt ist er gerade schon zu Hause, jetzt ist er im Urlaub und jetzt sitzt er gerade auf dem Klo und du denkst, ich will auch einfach nur kurz einen Termin mit ihm machen, dann ist das anstrengend für jemanden wie mich oder generell für Künstler, glaube ich. Und die meisten haben dann Agenturen, weil die diesen Job machen. Mit Veranstaltern telefonieren, Verträge und Gagen aushandeln und eben all diesen Kram, für den man auch gar keine Zeit hat, weil man selber ja tourt und schreibt und lebt. So, genau.
Und da?
Jetzt habe ich den Faden verloren, was die Ausgangsfrage war.
Du hast die Frage beantwortet. Alles gut,
so.
Jetzt bin ich wieder dran.
Schau.
Das ist immer dieser Ablauf. Ja, aber schön. Schön, dass wir gerade zusammen auf dem Weg sind und dass ich dich gerade hier über Skype an dem Dachfenster ist es da, ne? In der Nähe von Hannover. Bring doch hier gerade nochmal den Ortsnamen mit rein, dass ich es nochmal...
Holtensen. Man hat hier wirklich direkt hinterm Haus Wald und Feld und... Und Stille, die man in der Stadt nicht hat, das tut tatsächlich gerade sehr gut.
Und du hast eben auch noch ein schönes Motiv entdeckt am Fenster. Das war kurz ein Moment, wo Lise sich mal vom Monitor weggedreht hat, um was nochmal genau einzufangen. Was war das? Was hat's da für einen Moment?
Ein Sonnenuntergang. Ja, voll irrelevant.
Und wie wir gerade hier wieder im Podcast Kino für die Ohren machen, ne?
Ach so, soll ich jetzt beschreiben, wie schön das aussah, die Farben und so?
Das wäre jetzt deine Chance.
Das wäre jetzt meine Chance. Ja, nein.
Du kannst dir sonst das Foto nochmal angucken, was du eben gemacht hast.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich dieses Foto, es ist wirklich die pure Langeweile, man kann wirklich mal vielleicht tatsächlich doch mal ganz kurz auf Corona zu sprechen kommen, ich kann das Thema nicht mehr hören, weil es ja einfach doch auch für, gerade für Künstler, also jetzt mal unabhängig von dem, wie es die Menschen gerade betrifft und wie fürchterlich es auch ist, also gesundheitlich betrachtet, ist es halt für die Künstlerseele und ich glaube, ich spreche vielen Künstlerkollegen aus dem Herzen, ganz frustrierend, keinen Publikumskontakt zu haben. Also es ist sehr skurril, nicht unterwegs zu sein und dessen, was man liebt, beraubt zu sein über Nacht. So. Von den Folgen finanzieller Art mal ganz zu schweigen, die es ja für alle Beteiligten hat. Also ich wünsche mir im Moment sehr, dass vor allem eben die Häuser, die man so liebt, in denen oder die wir Künstler so lieben, in denen wir so gerne auch spielen, die oft eben auch sich tragen durch ehrenamtliche Arbeit und so weiter oder eben auch eben nicht alle von der Stadt oder seitens der Stadt unterstützt werden mit Geldern, dass die alle auch hinterher noch da sind. Das wünsche ich Ihnen und uns und allen irgendwie sehr, weil dadurch das Leben erst an Farbe gewinnt. Und ich merke schon, dass das jetzt ohne den Publikumskontakt doch sehr eintönig ist und einfarbig ist und dann kriegen halt die Farben eines Sonnenuntergangs plötzlich irgendwie mehr Relevanz als bisher.
Lass uns gerade die Bühnen auch dann doch nochmal mit Farbe füllen und mit Leben füllen. Was sind zum Beispiel so, oder was ist eine Lieblingsbühne, auf der du jetzt unterwegs gewesen wärst, wenn jetzt keine Absagen in großer Menge gerade gekommen wären?
Es gibt diverse Lieblingsbühnen, aber aktuell wäre ich tatsächlich, warte mal, was haben wir denn heute? Samstag. Ja, diese Woche Donnerstag wäre ich im TAK in Hannover, im Theater im Küchengarten gewesen Und hatte mich sehr gefreut auf mein Publikum, auf auch inzwischen schon Fans, die in Hannover dann doch auch öfter kommen. Also ich wusste oder hätte damit rechnen können, dass auch Menschen kommen, die ich kenne, die öfter kommen, wenn ich in Hannover spiele. Und das ist schon sehr traurig, die jetzt nicht zu sehen.
Wie ist das für dich? Du hast das Publikum jetzt so häufig angesprochen und was, dass du da auch ganz viel für dich rausziehst, natürlich als Live-Künstlerin. Wie ist das mit den Reaktionen, die du dann auf dein Abenteuerkabarett bekommst? Was löst das genau in dir aus an so einem Abend?
Du meinst jetzt, was es für mich bedeutet oder für die Menschen im Saal?
Nee, für dich.
Natürlich lebt die Kunst in dem Live-Ding irgendwie auch von dem Feedback. Also gerade in Freiburg zum Beispiel hat hinterher der Agent mir rückgemeldet, dass er von ein, zwei Leuten sie hätten Gänsehaut gehabt. Es war kein deutscher Satz.
Die Gänsehaut ist auf jeden Fall angekommen.
Genau, so. Er hat von mehreren gehört, sie hätten Gänsehaut gehabt. Und das berührt mich aus dem Grund sehr, weil ich halt, wenn ich auf die Bühne gehe, immer irgendwie so einen Auftrag empfinde. Also es geht mir schon auch darum zu berühren, uns mal wieder ein Stück weit zu uns selbst zurückzuholen. Und da ich das ja nicht für jemanden übernehmen kann, sondern nur inspirieren kann, versuche ich das durch die Lieder, die ich schreibe. Und das Berührende für mich ist, wenn ich merke, dass mich etwas berührt, wie zum Beispiel, ich habe ein Lied über meinen verstorbenen Vater, habe sehr lange gebraucht, das auch schreiben zu können. Und als es dann da war, war es einfach so, wie es aus mir rauskam. Eine bloße Beschreibung dessen, wie die Situation war nach seinem Tod. Und das zu spielen und dann zu spüren, wie ruhig es im Saal wird und wie berührt jeder Einzelne ist, weil ich spüren kann, dass jeder Einzelne seine Geschichte damit verbindet. Und es geht plötzlich nicht mehr um mich und meinen Vater, sondern es geht um jeden Einzelnen im Raum. Und das ist, was mich berührt, auch wenn dann ein solches Feedback kommt, wenn ich merke, ich löse mich quasi auf in den Saal und verschmelze mit Musik und Menschen im Raum und Publikum ist nicht mehr Publikum, sondern wir sind einfach eine Gemeinschaft. Es geht nicht um die und es geht nicht um mich und es geht nicht um die Musik, sondern es geht um das, was im Ganzen daraus wird. Also das Verschmelzen der Energien miteinander, das klingt jetzt fürchterlich esoterisch, aber es ist halt so, dieses ganz große Miteinander. Und so eine Nähe, die dann entsteht.
Muss ich gerade einen Moment sacken lassen.
Auch das schneiden wir nicht raus, das finde ich gerade sehr schön.
Auf gar keinen Fall schneiden. Also hier ist nur eine Person, die es rausschneiden könnte und die wird es nicht tun.
Sehr gut.
Weil das unbedingt dazugehört, weil das auch was ist, was ich jetzt gerade von dir das erste Mal höre. Du hast gesagt, dass du lange gebraucht hast, bis du diesen Song schreiben konntest. Was musste sozusagen bei dir passieren, bis du in der Lage warst, den zu schreiben? Oder was musste generell?
Sagen wir so, mein Vater starb sehr unverhofft. Ich habe zwar gewusst, dass es passiert, aber ich wusste nicht wann. Und als die Polizei plötzlich vor der Tür stand an einem Silvestermorgen, ich putzte gerade Fenster, Musik lief, mein damaliger Freund saß da und hat am Rechner gearbeitet, die Polizei steht vor der Tür und sagt, wir müssen Ihnen sagen, Ihr Vater ist tot, dann ist das erstmal natürlich totaler Schock. Und dann kommt man ganz schnell ich kam ganz schnell in einen Modus von, okay, warte kurz, was müssen wir jetzt alles machen? Und dann ist ja erstmal wochenlang nur Beerdigung und so weiter und Wohnung ausräumen und so. Und nach all diesem, und die Wohnung war leer und ich wusste, der Prozess rein äußerlich ist abgeschlossen, war erstmal wie ein Loch ein Jahr lang. Und ich wollte schreiben und ich konnte nicht, weil alles, was rausgekommen wäre, war Grütze. Das war alles kreierte Scheiße, die überhaupt nicht ausgedrückt hätte, wie ich fühle. Und es brauchte irgendwie diese Zeit von, ich glaube, knapp 2 Jahren, bis irgendwann einfach rausfloss in einer Nacht. Also ich kann dann meist nicht schlafen und dann schreibe ich und es floss einfach so am Stück aus mir raus, wie die Situation war. Ich habe beschrieben, wie es war, in seine Wohnung zu kommen und er ist nicht da. Die ganze Zeit zu denken, er kommt gleich um die Ecke und schreit mich an, weil ich in seinen Sachen wühle, um Unterlagen für die Beerdigung zu finden. Und habe dann einfach das beschrieben, wie die Wohnung gerochen hat, wo ein Buch lag, was er gerade gelesen hat, wie das Ausräumen in der Wohnung war und wie es so surreal war, dass wir da waren, aber er nicht. Und so ist dann das Lied geworden. Und das ist, was mich dann wieder berührt, da schließt sich der Kreis zu den Menschen im Raum, dass es eben, also dass der Mensch, der mir dann gegenüber sitzt, spürt, da ist nichts gekünstelt, da ist nichts gestellt. Das bin ich. Und das ist, was war. Und das wiederum, glaube ich, dass eine Echtheit dann die Echtheit in meinem Gegenüber berührt, die wir ja heutzutage irgendwie im Alltag sehr oft doch verstecken müssen oder auch das einfach tun aus Selbstschutz. Ja, und die Musik dann den Raum wieder öffnet für das wahre Sein, wie man eigentlich empfindet. Und das ist, was mich dann wieder berührt. Wenn ich das irgendwie erreiche, dass da am Ende des Tages ein Mensch für den Moment sich selbst gegenüber öffnen konnte und dann sogar noch bereit ist, das mit mir zu teilen. Also das sind die Momente, weswegen ich auf die Bühne gehe. Die letzten Schritte bis zu deiner Wohnungstür sind schwer. Ich höre meinen Herzschlag, doch ich spüre ihn nicht mehr. Dein Briefkasten quillt über, ganz sicher nicht erst seit gestern. Und vor deiner Tür, da stapelt sich die Zeit. Achtsam schließe ich auf und geh ganz vorsichtig hinein. Alles scheint wie immer. Wie sollte es anders sein? Der Duft nach kaltem Rauch, wie jedes Mal, und hier im Flur und aus der Küche hör ich leise noch das Ticken deiner Uhr. Neben deinem Sofa liegt ein aufgeschlagenes Buch, darüber deine Brille und auch hier dieser Geruch. Kalter Rauch von Jahren, von Jahrzehnten auch der Staub. Wie immer, so dass ich, was sie mir sagen, gar nicht glaub. Alles so wie immer, so wie's immer war. Alles so wie immer, so wie jedes Jahr. Die Uhren ticken weiter. Abstellraum noch Bier. Alles so wie immer. Wir sind wieder hier. Alles so wie immer. So wie's immer war. Alles so wie immer. So wie jedes Jahr. Die Uhren ticken weiter. Im Abstellraum.
Danke fürs Teilen deiner Empfindungen und deiner Gefühle jetzt an der Stelle hier. Fühle ich gerade mal an der Stelle bitte auf die Entfernung ganz herzlich gedrückt.
Danke.
Ich habe eingangs gefragt nach Lieblingsbühnen, die du jetzt bespielt hättest in der aktuellen Phase. Und im April gehört auf jeden Fall noch ein Auftritt von dir, jetzt eigentlich zum geplanten Programm mit dazu. Ich spreche da von den ich merke gerade, dass ich gar nicht weiß, ob es richtig ist, jetzt das zu als nächsten Punkt zu machen.
Folgt dem Impuls, den du gerade hast.
Ja.
Weiche vom Plan ab.
Mache ich.
Passt auch in die aktuelle Zeit.
Ja. Doch, ich bleib hier an dem Punkt gerade dran. Wenn wir auf den April schauen, habe ich aufgeschrieben, 23. April würdest du in Mannheim eigentlich sein? Das ist auch gerade die richtige Formulierung zu finden, wirklich eine Herausforderung. Und da in Kontakt sein mit Angela Kniesel und Simone Ruckstuhl.
Genau, Angela.
Oder Angela. Entschuldige. Ja, okay. Nee, alles war genau mein Gedanke, dass es die zwei Optionen gibt, ja. Was sind das für zwei Ladies?
Ja, da wäre ich gewesen, es wurde tatsächlich auch schon verschoben. Ich wäre gewesen bei diesen beiden, die ins Leben gerufen haben, die sogenannte Fuck-Up-Night. Und es geht, wie der Titel schon sagt, ums Scheitern. Und die laden sich Menschen ein aus verschiedenen Bereichen des Lebens, die Unternehmen gegründet haben oder Firmen oder Startups oder what the fuck ever, womit sie dann gescheitert sind und wodurch sie dann wiederum aber genau das mitgenommen und gelernt haben für ein anderes Unternehmen oder für eine ganz andere Richtung, die sie eingeschlagen haben. Also das Scheitern quasi die Basis für das war, was dann kam und eigentlich dran war. Und da habe ich einfach ganz frech gefragt, ob ich da auch mal dabei sein kann. Und sie fragte dann ein bisschen verwundert, ja, aber womit denn? Und da habe ich gesagt, naja, ich bin aber Abitur gescheitert und deswegen in die Klinik gegangen, unter anderem, und aus der Klinik heraus dann eben auf die Bühne. Und da schloss sich dann wieder der Kreis zu der Klinik, in der ich jetzt selbst auch spiele und so weiter, was ich eingangs erzählte. Und darüber hätte ich berichtet, das wird jetzt hoffentlich verschoben auf den Herbst. Genau. Und kennen, das ist wieder spannend, durch die Angela über Maja Novak, mit der ich viele Jahre lang ja zusammengearbeitet habe, kann man nicht sagen, sie hat mit mir gearbeitet. Es waren Seminare, die arbeitet mit Hunden, inzwischen auch viel mit Menschen. Wer mag, kann sie mal googeln, das würde jetzt zu weit führen, darüber zu erzählen. Aber mit der habe ich sehr viel gemacht in den letzten Jahren, sie mit mir, was auch in die therapeutische Richtung ging, viele Seminare besucht. Inzwischen sind wir befreundet, haben auch Kontakt und ja, da schließen sich auch wieder so Kreise und über sie habe ich halt die Angela kennengelernt. Mhm.
Wir können ja hierbei auf dem Weg zumindest mal so einen kleinen Ausschnitt deiner Fuck-Up-Geschichte liefern. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert mit dem am Abitur gescheitert sein. Was hat dann aber bei dir diesen Auslöser gegeben, dass du daraufhin dich dann in die Klinik begeben hast? Also was war das genau für eine Phase, für eine Situation?
Ich hatte vorher schon aufgrund anderer Geschichten mit Depressionen zu kämpfen, die sich, wie sich am Ende zeigte, immer auch auf meinen Vater bezogen, weil meine Eltern getrennt lebten und das macht ja was mit einem. Und das habe ich auch erst Jahre später verstanden, im Rückschluss. Und nachdem dann eben noch dazu kam, dass ich durchs Abi fiel und halt nur in Anführungsstrichen Fachabi hatte, hat übrigens bis heute keinen Menschen jemals interessiert, weil ich das ja nirgendwo, keiner fragt ja, wenn du auf die Bühne gehst, hast du eigentlich Abitur? Das interessiert ja niemanden. By the way, übrigens für das Praktikum in Heiligenfeld, wo ich mich jetzt bewarb, stand das dann auch in meiner Bewerbung, Fachabi, und darunter stand dann gelernte Hundefriseurin, ausgebildete Hundetrainerin und Abenteuerkabarettistin. Und damit haben die mich tatsächlich genommen. Das war schon ganz schön spannend. Also scheiß aufs Abi. Aber ja, es war damals ganz schlimm, dass irgendwie 95% bestanden haben und ich eben nicht mit ein paar anderen. Genau, und dann war irgendwie klar, das geht so nicht. Also die Depression wurde schlimmer, ich kam nicht mehr in meine Energie und meine Kraft und dann war klar, das muss jetzt irgendwie stationär dann doch mal behandelt werden. Und das war das Beste, was ich hätte machen können, weil ich da zu mir gefunden habe, zu meiner Kraft, zu dem, was ich wirklich kann und will. Durch die Zeit auf der Waldorfschule einfach eh schon immer klar war, irgendwas Kreatives. Und ja, dann kam so eins zum anderen. Ich könnte dir jetzt 1000 Geschichten erzählen, wie dann der Weg auf die Bühne ging, weil ich Bodo Wartke noch unverhofft kennenlernte über ganz verrückte andere Wege. Also da schlossen sich viele, viele, viele Kreise, die dann zu dem geführt haben, was ich jetzt machen darf. Mhm.
Ja, du beschreibst das gerade schon. Das klingt wirklich nach einem extrem spannenden Weg dann, weil ich mir das auch vorstelle. Du hast gesagt, du bist nicht mehr in deine Energie gekommen. Ist ja, glaube ich, auch so ein Aspekt, dass man einfach nicht mehr so in der Lage ist, unbedingt zu fühlen. Kannst du das auch sagen? Also, dass Depression auch heißt, dass du da Schwierigkeiten hattest, so Gefühle zu entwickeln oder überhaupt so eine Selbstwahrnehmung zu haben?
Jein. Also ich hatte das Glück, dass ich eine mittelschwere Depression hatte. Also es gibt ja leicht, mittelschwer und schwer. Und die Mittelschwere hat sich bei mir so geäußert, dass ich noch in der Lage war, ich hatte damals, was heute das Fliegen für mich ist und auch bleiben wird, war damals Eiskunstlauf. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich darauf kam. Ich konnte das auch nie, ich habe auch keinen Trainer gehabt. Das war nur so just for fun, bin ich Eiskunstlaufen gegangen, so für mich. Und dafür hatte ich bis zuletzt den Antrieb. Also ich habe geschafft, wenn ich wusste, da fahre ich heute hin, dann konnte ich auch aufstehen, duschen und da hingehen. Aber den Rest der Zeit war schon alleine morgens aufzustehen und duschen eigentlich nicht drin. Also der Körper hat gesagt, nö, wir bleiben liegen und wir machen gar nichts. Und als ich dann in der Klinik ankam, aber immer noch mit so einem letzten Antrieb, ich habe auch selbst die Entscheidung getroffen, da reinzugehen, nachdem monatelang auf mich eingeredet wurde seitens der Familie, aber dieser Punkt muss halt aus mir selber raus oder aus einem Menschen selber herauskommen, da dann sich zu entscheiden. Und als ich da ankam und auch schon eine Weile dort war und ein bisschen mehr wieder bei mir war, trotz der ganzen negativen Emotionen, traf ich eine Frau, die frisch angekommen war, die nicht ansprechbar war. Die saß auf dem Koffer vor ihrer Zimmertür und scheiterte daran, ins Zimmer zu gehen, weil sie die Tür nicht aufkriegte. Und im Gespräch mit einer Therapeutin wurde dann klar, dass die eben neu angekommen war und schwere Depressionen hatte und auch medikamentös behandelt wurde. Und das hat mir sehr, sehr, sehr vor Augen geführt, wie ultra dankbar ich sein kann, dass es bei mir so schlimm eben nicht war und wie wichtig das auch ist, da Unterstützung zu haben und sich zu zeigen und dann irgendwie Wege zu gehen, für sich selbst daraus zu finden.
Was hat dir da geholfen dann in der Klinik? Also mit welchen Maßnahmen konntest du da unterstützt werden?
Die Heiligenfeld-Kliniken arbeiten ganzheitlich, das heißt, der ganze Mensch wird betrachtet, sowohl physisch als auch mental und seelisch als auch feinstofflich. Also alle Ebenen, die wir so besitzen, werden mit einbezogen. Also es wird Gesprächstherapie gemacht, einzeln und in der Gruppe. Es wird aber auch sich viel bewegt im bewegten Morgen oder in Tanzgruppen. Es gibt eine meiner Lieblingsübungen, den Resonanzkreis, wo du dann im großen Kreis, in großer Runde dich an den Händen fasst und zu Musik bewegst, schweigend. Was ich inzwischen übrigens sehr gerne auch bei meinen Konzerten dann abschließend mache. Und ja, die ganze Kombi aus allem, dem Klinikumfeld, auch der Musiktherapie und all das im Ganzen, wie sich das zusammenfügt, macht dann was mit einem, wenn man offen dafür ist.
Inwiefern teilst du diese Phase auch bei deinen Konzerten auf der Bühne?
In meinem letzten Programm hatte ich ein Stück, das müsstest du auch kennen, das habe ich tatsächlich in Freiburg gespielt, bei unserem gemeinsamen Ding, Die alte Dame. Mhm. Da beschreibe ich nämlich, wie ich Depressionen empfinde oder wie sie für mich war. Und ja, eben in Form einer alten Dame, die mir, wo immer ich bin, einfach im Weg steht und nicht weggeht. Und wo ich auch hinkomme, vor mir da ist und da alle bepöbelt und bespuckt und so weiter. Und die dann nachts am Fenster sitzt und weint, weil es ihr eigentlich so schlecht geht und sie sich so einsam fühlt. Und die Auflösung des Liedes ist dann, dass wir am Ende gemeinsam am Fenster sitzen, weil ich sie jetzt endlich verstehen kann. Und ja, da hat Heiligenfeld plus eben die Waldorfschule, auf der ich war, die ja so diesen kreativen Kanal irgendwie schon vorbereitet hat. Die Kombi hat mir sehr geholfen, über die Musik für mich dann auch den Kanal zu finden. Also neben all diesen ganzen Therapien und Therapieformen, die wirklich wichtig und richtig waren zu der Zeit, war das größte und hilfsreichste Ventil für mich persönlich immer die Musik und der eigene Ausdruck durch die eigenen Lieder.
Danke fürs auch da mit reinnehmen. Ich habe immer bei einigen der Fragen jetzt gemerkt, dass das natürlich ein sehr sensibles Thema ist, aber deine Reaktion zeigt mir dann auch jeweils, dass ich diesen Schritt gehen darf. Und ich bin sehr dankbar, dass wir zusammen einen Teil deines Weges hier gerade im Podcast abschreiten. Weiß ich sehr zu schätzen.
Ja, ich danke dir.
Und ich möchte unbedingt noch mal was im Podcast hier von dir hören. So ein Lieblingslied sehr gerne.
Ja. Ein Lieblingslied sehr gerne. Ja, wir spielen das nachher ein.
Ja?
Ich schicke dir das, du spielst das ein.
Sag uns aber gerne schon an der Stelle was dazu, dass wir noch die Verbindung von Künstlerin und Song haben.
Ja, wir werden hören tatsächlich ein Lied, das heißt Dein Leben. Was mir sehr am Herzen liegt, das habe ich, oh Gott, warte mal, vergangenes Jahr, stimmt das überhaupt? Ich muss jetzt gerade lügen, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 2018 oder 19, nee, 18, weiß ich jetzt nicht mehr. Egal, geschrieben, als meine damalige Agentur mir gesagt hat, dass wir nicht mehr zusammen sein werden, weil sie es nicht mehr leisten kann mit den Enkelchen. Und ich war so sauer, ich war so enttäuscht, auch menschlich. Und ich wollte ein ganz böses Lied schreiben und habe dann gemerkt, dass ich es nicht kann, weil ich sie so liebe. Und dann wurde das daraus, was ich jetzt daraus gemacht habe, was wir gleich hören werden. Weil mir klar wurde, dass all das, all dieses Fallen, all diese Unsicherheit, all dieses auch zum Teil fallen gelassen werden, aus, wenn auch verständlichen Gründen, trotzdem schmerzt es ja, menschlich ist. Und es gar nicht hilft, dagegen zu wüten, sondern ja, für mich wichtiger war, die Schätze, die daraus entstehen, zu sehen. Und das ja, war dann für mich wichtig, in dem Lied zum Ausdruck zu bringen. Du hast es dir grad gemütlich gemacht in deiner kleinen Welt. Es ist 7:45 und alles, was du gerade brauchst, ist hier bei dir. Im heimeligen Schein des Kerzenlichts fühlst du dich wohl, hier fehlt dir nichts. Und draußen nimmt die Stille zu, bleibst du. Durchs Fenster scheint ganz sacht der Mond aufs Haar der alten Dame, die hier immer noch wohnt. Vor einiger Zeit kehrte Ruhe ein. Und um dich herum stürzen Gewissheiten ein, reißen alles mit sich, dir bleibt nur zu schreien in die endlosen Tiefen leerer Ratlosigkeit. Doch tief in die bist du befreit? Es gibt nichts zu entschuldigen und nichts zu verzeihen und nichts im Nachhinein zu verneinen. Der Sinn hinter allem ist der, den wir ihm geben. Und wär's anders gekommen, wär's nicht dein Leben. Nichts zu entschuldigen und nichts zu verzeihen und nichts im Nachhinein zu beweinen. Die Schätze liegen da, wo wir sie heben. Herzlich willkommen, das ist dein Leben.
Ich kann dir an der Stelle ganz persönlich sagen, und da schließt sich auch wieder ein Kreis, ich habe ja darüber, dass ich dich 2017 bei der Internationalen Kulturbörse in Freiburg anmoderiert habe, Kontakt gehabt zu Brigitte. Du hast sie eben schon mal erwähnt und sie darüber kennengelernt. Und es gab jetzt auch nochmal im Vorfeld unserer Aufnahme einen Austausch und ein Telefonat. Und ich habe da auch angeteasert und erwähnt, dass wir beide sprechen. Und ich kann dir sagen, dass du so, so tief in ihrem Herzen bist. Und das, was jetzt gerade bei dir so ein bisschen anklang, ist so tief bei Brigitte drin. Ja, mag ich dir einfach gerne an der Stelle sagen.
Ja, wir hatten einen wunderschönen Moment im letzten August. Da hatte ich einen kleinen Auftritt auch auf so einer Kulturbörse in Paderborn. Und sie war auch da und sie kannte das Lied schon, ich hatte es ihr geschickt. Aber sie hatte es noch nicht live gehört und sie saß im Publikum. Und ja, das war für uns beide, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und besonderer Moment, das zu teilen. Also, dass ich es für sie gespielt habe, das auch so anmoderiert habe, es war mir besonders wichtig. Und hinterher sich dann zu umarmen und nah zu sein und eben nochmal zu verstehen zu geben, hey, ja, ich war wütend, klar, ich war enttäuscht. Aber ich hege keinen Groll, ich habe Verständnis. Und das ist alles immer für irgendwas gut. Meist weiß man es erst hinterher.
Puh, auch das ist dieser Podcast, dass es einen dann so tief in die Emotionalität reintreibt.
Ja, das kann ich irgendwie gut, schau. Leute zum Weinen bringen, yay. Vielleicht sollte ich darum meinen Lebenslauf ergänzen bei besondere Fähigkeiten. Ja.
Ach so, soll ich das nochmal dazu schreiben bei ich kann
ich
richtig
kann
gut,
richtig
oder?
Ich kann richtig gut, Leute zum Weinen bringen, juhu.
Hier nochmal.
Ja, bis jetzt steht da nur Singen und Gleitschirmfliegen. Kann ich eigentlich gut ergänzen.
Ja, haben wir an dieser Stelle getan. Und es ist ja so, ich bin ja auch gerade dein Publikum, ne? Wenn man es mal so sieht. Also du bist mit mir jetzt sehr stark im Kontakt und ich bin da auch sicherlich stellvertretend für die Hörerin, für den Hörer hier bei Auf dem Weg. In dieser Folge Auf Entfernung in der aktuellen Corona-Herausforderung. Von Herzen danke, dass wir auf Entfernung diese Herausforderung hier gemeinsam meistern durften. Ich schneide jetzt auf jeden Fall nochmal rein, indem ich es ganz deutlich erwähne, dass du als Hörerin, als Hörer eingeladen bist, vorbeizuschauen auf der Website lieselottelübke.de. Außerdem gibt es auch verschiedene Ausschnitte auf YouTube natürlich von der Bühnenkunst von Liese. Und jetzt an der Stelle, so zum Ende dieser Folge, wünsche ich dir, liebe Liese, ganz viel persönlichen Kontakt zu Publikum, möglichst bald.
Oh, ich hoffe das sehr.
Ich sende das jetzt einfach mal raus als Energie.
Das wäre so schön. Ich weise noch kurz darauf hin. Ich habe auch auf der Website einen kleinen, Reiter, Button? Ich weiß es gar nicht.
Ja, oder eine Rubrik.
Eine Rubrik, danke. Ja. Eine Rubrik ist tatsächlich, habe ich zum Februar gestartet, nennt sich Abenteuerblog. Und unter dem Punkt können Menschen auch nachlesen. Also ein, zwei kleine Abenteuer von Bühnenerlebnissen oder eben auch vom Fliegen sind da zu finden. Also zum Beispiel auch die ganze Geschichte zum Thema, dann fahren wir halt einfach nach Bassano, nach Italien. Das ist da auch zu finden. Also wer einfach jetzt auch viel Zeit hat, so ziemlich alle Menschen auf der ganzen Welt, die jetzt Lust haben, irgendwas zu lesen, übers Fliegen, über Berge, über Sonne, über Abenteuer mit dem Gleitschirm. Geht auf die Rubrik gerne, lest danach, gerne auch auf Facebook. Und ich möchte auch in den nächsten Tagen immer mal versuchen, da ja aus dem Abenteueralltag, den man so hat jetzt gerade, zum Beispiel die Nubbel an der Raufasertapete zu zählen und Buch zu führen darüber, in welchem Zimmer es wie viele sind. Solche Sachen schreibe ich halt jetzt gerade auch auf. Und wer da einfach Langeweile hat und Lust hat, ein bisschen drin zu stöbern, der ist herzlich eingeladen.
Danke für diese Schalte über den Podcast auf die Entfernung. Das war wirklich eine zauberhafte Zeit jetzt gerade hier im Podcast. Danke für so viel Persönlichkeit und dir, liebe Hörerin und liebem Hörer, darf ich auch jetzt wieder sagen, bis bald auf dem Weg.
Soll ich jetzt noch Tschüss sagen?
Tschüss.